Hallo, herzlich willkommen zum Ende der Sigyn. Schön, dass ihr trotzdem noch so zahlreich erschienen seid. Trotz des tollen Wetters. Ich bin Möfio, ich hacke Dinge und erzähle jetzt mal wieder was zum Thema so Ernährung und Schlaf und Drogen. Also alles, was irgendwie wichtig ist im Leben. Hallo Plom.
Hallo.
Und mit Hacken meine ich das so im klassischen Sinne. Ich möchte alle möglichen Dinge und Systeme verstehen und verändern und zwar auch dann, wenn das vielleicht gar nicht unbedingt einfach oder vorgesehen oder üblich ist. Und speziell jetzt so Ernährung und Leben fing bei mir an mit unheimlich viel Koffein. Das war für mich der Ansatzpunkt. Ich habe unglaubliche Mengen an Cola getrunken und Mate und Kaffee und Tee und man hat entsprechend dann lange Tage und kurze Nächte, wie wahrscheinlich einige hier das auch kennen. Und nach so einer gewissen Zeit habe ich mir dann gedacht, ja, vielleicht ist das alles nicht so richtig super, wenn ich so richtig fertig bin nach einer Woche durchgepowert, vielleicht ist diese ganze Koffeinsache doch nicht so super. Und vor allem passte dieser doch recht wahllose Genuss von Aufputschmitteln eigentlich nicht zu meinem Vorsatz, dass ich Drogen immer nur bewusst nehmen wollte, also dass ich genau wissen will, was ich jetzt eigentlich in meinem Körper anstelle, wie das funktioniert, welche Langzeitfolgen es vielleicht hat. Oder auch welche Kurzzeitfolgen es hat. Und deshalb habe ich dann so ein bisschen zusammengerechnet und habe mich dann gefragt, okay, wie funktioniert Koffein so überhaupt und wie wirkt es auf mich und wie auf mein Leben? Und wie man das dann so wissenschaftlich angeht, man fängt erstmal an und misst alles Mögliche. Und informiert sich und schaut, was es für Papers gibt und wer sich vielleicht schon Arbeit dazu gemacht hat. Und so ganz allgemein gesagt, das Koffein funktioniert recht einfach, indem es Ermüdungssignale des Körpers einfach blockiert. Nämlich ganz primär das Adenosin, was einfach beim Stoffwechsel nebenbei entsteht. Also manche werden vielleicht noch wissen, was ADP bedeutet aus dem Biounterricht. Das ist Adenosin-Triphosphat und die Phosphatgruppen werden benutzt als Energiequelle und da bleibt Adenosin übrig. Das ist ganz klug eingerichtet im Körper, denn es gibt für Adenosin dann auch Rezeptoren und die, wenn die getriggert werden, sagen sie halt, okay, hier wurde so und so viel Stoffwechselarbeit vollbracht, jetzt machen wir ein bisschen langsamer. Es wird dann zu so einer Art Throttling, ähnlich wie wenn der Rechner langsamer wird, weil es zu heiß ist, weil er zu viel gearbeitet hat. Genauso geht das auch mit diversen Körperzellen, vor allem Nervenzellen. Was Koffein jetzt macht, ist relativ einfach. Es dockt dann diese Adenosinrezeptoren an und blockiert sie so, aber aktiviert sie nicht. Das heißt, der Körper, dem fehlt das Erschöpfungssignal einfach, das kommt nicht mehr an. Und man merkt eben nicht, dass man müde wird. Das heißt, das Throttling wird ausgeschaltet, das arbeitet alles weiter auf voller Geschwindigkeit. Und wenn es dann irgendwann halt nachlässt, das ganze Koffein, dann kommt es zu diesem gefürchteten Koffein-Crash, dann ist man so richtig fertig und dann muss man nachlegen oder schläft einfach ein. Und genauso sah es bei mir auch aus. Meine Produktivität war absolut nicht gleichmäßig, sondern so schön verteilt. Morgens erstmal aus dem Bett fallen, in die Küche schleppen, Kaffee oder Tee trinken, dass man überhaupt zurechnungsfähig wird. Und auch den ganzen Tag über mal super produktiv für eine halbe Stunde. Und dann mal wieder nicht und dann mal wieder was nachlegen und dann mal wieder produktiv sein und dann irgendwann einfach völlig erschöpft sein und ins Bett fallen. Gut, nicht so super, aber jetzt, wo ich weiß, wie es funktioniert und was man da vielleicht machen kann, versuchen wir doch mal, was man daran ändern kann. Also fange ich mit dem Koffeinentzug angefangen. Das ist kein so großer Spaß, aber auch nicht so schlimm wie andere Entzüge. Man hat quasi die gleichen Symptome, die man von zu viel Koffein auch hat, nur halt für ein paar Tage mehr. Übelkeit, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, nichts, was man nicht kennt, wenn man dauernd Mate und Kaffee trinkt. Das ist aber noch 3 bis 7 Tagen vorbei. Und wenn man das einmal hinter sich hat, dann ist eigentlich alles ganz prima. Man fühlt sich so wie neugeboren. Man hat nicht mehr diese dauernden Jammertäler und ist nicht dieses Up and Down die ganze Zeit. Und ich war dann fitter, wacher, produktiver, konzentrierter, alles super. Ich habe es auch sofort an meinem Time-Tracking, meinem Produktivitätstracking gemerkt. Es war einfach so, okay, ich bin jetzt ganz lange am Tag kontinuierlich produktiv, wenn ich will und kann mich entscheiden, wann ich schlafen möchte und wann ich wach sein möchte und wann ich arbeiten möchte und bin nicht davon abhängig, wann ich gerade Kaffee oder Tee oder Mate habe. Gut, prima. Das hat schon mal viel bewirkt. Und wo ich schon mal so auf diesem Trichter war, habe ich dann gleich nochmal mir angeschaut, was denn noch so alles, vor allem den Schlaf beeinflusst. Aufputschmittel hatte ich schon abgehakt, das Einzige, was da irgendwie relevant war, war eben das Koffein. Aber dann gibt es ja noch diese Partys, wo man ein bisschen Alkohol trinkt, ein Sedativ, wo man dann irgendwelche bunten Lichter reinschaut oder auch die Geräusche aufs Ohr kriegt. Oder auch aus anderen Gründen, was seine innere Uhr kaputt haut, ob man vielleicht jetzt reist oder ob man einfach ein paar Wochen Crunch-Time hat. Dann kann Stress dazukommen. Das sind alles Dinge, die auf den Schlaf unheimlich viel Einfluss haben. Und vor allem Dinge, denen wir so als Hacker und Nerds häufig ausgesetzt sind. Weil, ich meine, machen wir halt alles, ne? Koffein und Alkohol und vor Bildschirmen sitzen und in künstlich belichteten Räumen und dann lang arbeiten und dann kurz schlafen und dann nochmal lange nachts arbeiten und dann ist ja der Tag noch halb vorbei und dann kann man ja noch einen Tag arbeiten. Naja, also auf Dauer alles nicht so richtig super. Deshalb sollte man sich mal überlegen, ob man das vielleicht einfach sein lassen will. Nämlich, indem man wirklich seinen Schlaf mal wieder wertschätzt, eben sich nicht mit Aufputschmitteln einfach so die ganze Zeit durchfüttert, sondern gezielt dann sein Schlafbedürfnis oder seine Aufmerksamkeitsnot hackt durch gezielte Anwendung von eben Aufputschmitteln und Downern. Dass man sich auch nicht unnötig wach hält, indem man vor Bildschirmen sitzt, sondern sowas wie Flux oder Redshift nutzt. Das sind Programme, die einfach über den Tag hinweg dann die Farbtemperatur verändern und damit dem Hirn quasi signalisieren, dass jetzt langsam der Tag zu Ende geht, dann natürlich das Müdigkeitsgefühl einleiten und überhaupt einfach versucht, nicht abhängig zu werden von irgendwelchen Mitteln. Ob das jetzt eine Mate ist oder ob das irgendwelche harten Drogen sind, ob das, keine Ahnung, Augenklappen und Alkohol sind. Also generell glaube ich auch für Hacker und Nerds eine gute Idee, dass man sich nicht von irgendwelchen anderen Dingen abhängig macht, von externen Faktoren abhängig macht. Alles prima. Gut. Da hatte ich das Thema Schlaf so ein bisschen abgehakt für mich. Das funktioniert nämlich dann ganz super. Ich konnte halt eigentlich jederzeit schlafen. Ich konnte aber auch nachts durchschlafen. Ich wurde morgens einfach zu beliebigen Zeiten wach und war fit und konnte sofort loslegen mit meinem Tag. Gut. Und dann dachte ich, nach diesem Erfolg so ein bisschen euphorisiert, question all the things, was geht's denn noch so alles? Was man so seinen Körper reintut und was man noch so hinterfragen kann, was man einfach so annimmt und immer tut, weil man es immer so getan hat. Und da landete ich einfach ganz normal beim Thema Ernährung. So. Und Ernährungsratschläge sind unglaublich nervig, das wissen wir, weil sie meistens unfundiert sind und inkonsistent sind und heute sagen sie so und morgen sagen sie so und dann gibt es die Diät, wo man nur Eier isst und die, wo man keine Eier isst und die, wo man die ganze Zeit nur Kartoffeln badet und die, wo man nur Milch trinkt und dann nur Salat und Avocados und whatever. Die sind irgendwie einen Absatz lang. In jeder Frauenzeitschrift steht jeden Tag was anderes. Dann gibt es gelegentlich größere Abhandlungen dazu und nichts wird erklärt, nichts wird irgendwie referenziert. Es gibt keine Papers, keine wissenschaftlichen Aussagen und auch überhaupt nichts, was man brauchbar sagen könnte. Okay, das könnte für mich vielleicht funktionieren, das könnte nicht funktionieren. Das ist irgendwie sinnvoll belegt, das ist nicht. Dann fragt ihr mich, okay, wo ist euer Qualitätsjournalismus jetzt? Diese ganzen Dinge, die man so liest, sind alle völlig unbrauchbarer Grütze. Und muss man dann wirklich alles selber machen? Muss man sich über alles selbst informieren? Und die Antwort ist leider, leider, fuck ja, muss man. Und dann fing ich an, informierte mich über Zucker, über Getreide, über Früchte und Obst und über Fleisch, vor allem über Fleisch. Dann redeten plötzlich alle von Paleo und ich dachte, ja geil, mehr Steak essen, super, mag ich, Paleo ist toll. Und Paleo sagt so, Getreide ist böse, Steak ist gut, esst mehr Nüsse, wir hatten schon immer Frieden mit Wurzeln, alles prima, geil. Okay, aber die anderen sagen halt, Fett ist böse und Obst und Gemüse sind super und esst mehr Obst und Getreide ist ja unten bei der Ernährungspyramide das Allerwichtigste und die Grundlage und morgens erstmal ein schönes Müsli und dann am besten Müsli-Riegel danach und vielleicht noch ein Brot auf dem Weg zur Arbeit und okay, also was von diesen ganzen Sachen ist überhaupt belegt oder belegbar und was davon ist Spekulation und wer hat eigentlich Incentives, irgendwelche Dinge in irgendwelche Richtung zu behaupten? Und wie bei den allermeisten Sachen auch, kommt der größte Teil der Ernährungsratschläge mit irgendwelchen Hintergedanken. Die einen verkaufen halt irgendwelche Diätbücher dazu oder machen halt ihr Business damit, dass sie jede Woche oder alle 4 Wochen den Leuten irgendwelche neuen Sachen einreden können, um sich schlecht zu fühlen oder um neue Dinge kaufen zu müssen. Die anderen haben zufällig einen Shop, wo man ganz viele Ergänzungsmittel und Fatburner und die richtigen Sachen zum Anziehen, zum Trainieren und alles kaufen kann. Manche verdienen einfach daran, dass sie Getreidesaat verkaufen oder irgendwelche Mittel, um es abzubauen oder um es zu verarbeiten und da die Finger drin haben und machen entsprechende Lobbyarbeit. Aber manche Paleo-Gurus verkaufen halt ihre Kochbücher und Ergänzungsmittel und haben ihre Newsletter, auf die man sich subscriben kann und alles. Also alles nicht so schön. An dieser Stelle muss ich dann anmerken, dass ich keine Anteile an irgendwelchen Firmen oder so besitze und auch kein Buch verkaufen möchte. Noch nicht, vielleicht irgendwann mal. ich mag allerdings Bacon, das ist vielleicht jedem bekannt. Naja, Also fange ich auch da an und informierte mich und las ganz, ganz, ganz viele Papers über Jahre hinweg und ging das am Anfang so ein bisschen naiv an auf dieser Makroebene. Und auf der Makroebene heißt, denkt man halt, okay, es gibt Fett, Proteine und Kohlenhydrate und die muss man halt nur irgendwie zu sich nehmen, dann passt das schon. Und irgendwie kommt es auch nur auf die Kalorienanzahl an und eine Kalorie ist halt jeder anderen Kalorie auch gleich. Und wenn ich jetzt eine Kalorie Fett aufnehme, dann ist das genauso gut wie eine Kalorie Kohlenhydrate oder Fett oder Protein. Oh, gut, dann kommt leider die doofe Realität dazwischen. In meinem Fall war das so, diese Realisierung im Moment. Die einen sagen, isst nur Pflanzen, die anderen sagen, isst nur Fleisch. Menschen sind irgendwie Omnivoren, sind Karnivoren, sind Vegetarier, Herbivoren. Okay, merkwürdig. Schauen wir uns noch mal ein bisschen um, was so im Rest des Tierreichs so vor sich geht. Und gut, Allgemeinplätze für 200. Kühe fressen Gras, Wölfe fressen Fleisch, Gorillas fressen Blätter. Und trotzdem sind sie alle Säugetiere und irgendwie bestehen ihre Körper dann auch eigentlich aus den gleichen Dingen. Also irgendwie muss das alles ja möglich sein. Das ist übrigens auch der Grund, warum die alle lecker sind. Und dann kommt man halt darauf, dass Ernährung nicht unbedingt das Gleiche ist, wie das, was halt wirklich ankommt im Körper. Also ich kann ganz verschiedene Dinge essen und je nachdem, was dann auf dem Weg durch den Körper passiert, kommt es unterschiedlich an. Das heißt, dieser alte Satz, du bist, was du isst, ist Quatsch. Denn du bist, was dein Körper und deine Symbionten und was nicht alles aus dem machen, was du isst. Wenn wir uns diese Allgemeinplätze nochmal anschauen, klar, Kühe fressen Gras, aber Menschen können so viel Gras fressen, wie sie wollen und werden daraus genau gar keinen Nutzen ziehen. Und die meisten anderen Säugetiere können eben auch nichts mit Gras anfangen, weil Gras einfach so einen Widerwillen dagegen hat, gegessen zu werden. Es ist unglaublich schwer verdaulich, es besteht aus sehr langen Zellstofffasern und ja, nicht so die optimale Nahrung. Und Kühe können eigentlich auch kein Gras essen. Kühe haben sich einfach nur ganz geschickt adaptiert und sich sehr, sehr große Fermentationsmägen angeeignet über die Evolution, wo Bakterien für sie das Gras fermentieren. Und zwar mit dem Endprodukt eben Fettsäuren, die dann über die Magenwände wieder ins Blut gehen und die Kuh eigentlich dann die ganze Zeit nur Fett isst. Also so eine Kuhdiät besteht eigentlich nur aus Fett und Wasser. Okay, ja, jetzt essen die Wölfe essen eigentlich nur Fett und Protein. Das ist ziemlich super und die sind darauf auch ausgelegt von Natur aus, von Evolution aus. Denn aus dem Proteinfett, wenn man so ein ganzes Beutetier... ich möchte kein Design von Evolution unterstellen, natürlich. Nein, also wenn man so ein ganzes Beutetier isst als Wolf, dann ist da von Hirn bis Leber bis Muskelfleisch alles dabei und den Knochen sind auch noch leckere Mineralstoffe und das ist so eine vollwertige Mahlzeit. Ist prima. Und aus allem, was man da so aufnimmt, kann der Körper dann auch den Rest synthetisieren. Also Karnivoren sind darauf ausgelegt, die haben entsprechend große Lebern, die können dann auch, was sie irgendwie an Glukose und so benötigen, davon nochmal herstellen. Die nehmen auch alle nötigen Vitamine mit ihrer Nahrung auf, alles super. Wärmeren Wolf, alles toll. Ja, und dann gibt es noch die Gorillas, die fressen halt vor allem Blätter und Obst und so und verdauen davon aber auch ziemlich wenig selber. Die sind jetzt den Menschen schon ziemlich ähnlich, haben aber im vergleichsweise extrem viel längeren Darm, in dem entsprechend auch Bakterien das Zeug für sie verdauen. Und vor allem die ganze Zellulose, die von den Pflanzen halt kommt, die ganzen Blätter, sind für das menschliche Verdauungssystem eigentlich kaum aufzuschließen. Das sind diese Ballaststoffe, die gehen eigentlich fast nur durch. Im menschlichen Darm wird er fast nicht mitgemacht. Der Gorilla zum Beispiel oder der Orang-Utan auch haben entsprechend längere Dickdärme, wo Bakterien damit länger arbeiten können. Und die machen aus der Zellulose dann auch wieder kurze Fettsäuren und geben die ab. Prima. Aber wenn wir das alles zusammennehmen, einfach mal schauen, aus was besteht denn jetzt so ein Gorilla oder so eine Kuh, dann kommt man darauf, dass man eigentlich so, was die groben Ernährungsbestandteile angeht, so grob 65% Fett, 15% Eiweiß und 20% Kohlenhydrate essen möchte, um als Mensch seinen Energiebedarf, seinen Zuckerbedarf, Glukosebedarf und alles zu decken. Okay, großartig. Natürlich ist es nicht ganz so einfach, denn in der zweiten Stufe fragt man dann, okay, welche Fette denn oder welche Proteine, welche Kohlenhydrate, die sind nämlich eben nicht alle gleich. Entsprechend wie die Kalorien nicht alle gleich sind, je nachdem wie ich sie aufnehme und was ich für ein Wesen bin oder was damit geschieht in meinem Körper. Entsprechend muss ich eben dann auch sehen, okay, welche Arten von diesen Nahrungsmitteln brauche ich denn? Und das Problem der Menschen ist halt, dass wir weder den Magen einer Kuh haben, noch den Darm des Gorillas, noch die Leber eines Wolfs und deshalb eigentlich etwas genauer essen müssen. Also wir können nicht einfach nur Fleisch in uns reinstopfen und sagen, ja Körper, mach mal den Rest. Oder wir können auch eben nicht nur Gras essen und hoffen, dass wir daraus auch Fett kriegen. Sondern wir müssen uns genauer anpassen. Und was dazu kommt, wir haben nicht nur all diese wunderbaren evolutionären Anpassungen an ganz spezielle Diäten nicht, sondern wir haben dafür auch noch ein ziemlich großes Gehirn, das recht viel Energie braucht, was uns aber auch ermöglicht, einen halbwegs brauchbaren Ernährungsplan aufzustellen. Gut. Ich fange mit meinem Lieblingsthema an, nämlich den Fetten. Die sind relativ einfach, aber es sieht immer sehr kompliziert aus, weil man über gesättigte und einfach ungesättigte, mehrfach ungesättigte Fettsäuren redet. Dann gibt es diese Omega-3, Omega-6 und Omega-Schlag-mich-tot. Für Menschen relevant sind eigentlich nur Omega-6 und Omega-3 und dem die gesättigten und einfach ungesättigten. Und um das ganz kurz zu erklären, das ist die einzige Chemie-Slide, die noch übrig ist. Das oben ist eine gesättigte Fettsäure, da sind einfach alle Kohlenstoffatome quasi voll gebunden, voll besetzt. Die müssen sich nicht mit anderen Kohlenstoffatomen verbinden, also nicht doppelt verbinden. Und bei einer einfach ungesättigten Fettsäure ist in der Mitte so ein Knick. Da ist einfach ein Kohlenstoffatom, das sich über zwei Bindungen zu dem nächsten Kohlenstoffatom verbunden hat. Und das unten ist eine mehrfach ungesättigte, wo einfach drei Knicks drin sind. Und unten kann man auch gleich sehen, was das Omega-3 bedeutet. Wenn man nämlich von diesem letzten Kohlenstoffatom bei dem H3C hier anfängt und dann drei Ecken weitergeht, da ist die erste Doppelbindung, das ist eine Omega-3-Fettsäure, weil die erste Doppelbindung nach drei Atomen, drei Kohlenstoffatomen vom Ende an auftritt. Ist gar nicht so groß wichtig, aber damit man einmal weiß, was das immer bedeutet, wenn es überall erwähnt wird. Und um eben mit dem Omega anzufangen, Menschen verwerten eben nur Omega-6, Omega-3-Fettsäuren von den mehrfach ungesättigten und brauchen sie eigentlich nicht. Denn das Ding ist, eigentlich ist die Evolution doch ziemlich brauchbar, so mit Survival of the Fittest und gute Auswahl. Das heißt, wenn es wirklich wichtig wäre, dass wir diese Fettsäuren irgendwie bräuchten zum Überleben und viel davon, dann könnten wir sie irgendwie herstellen aus irgendwas anderem. Das ist biochemisch nicht großartig schwierig, aber Menschen kann es nicht. Das legt den Schluss nahe, dass es einfach nicht so wichtig ist. Und diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind auch in der Nahrung, in der Menschheitsgeschichte eigentlich immer ausreichend vorhanden gewesen. Das heißt, es gibt für die Menschen keinen Grund, das irgendwie selbst herzustellen. Wir müssen da auch nicht besonders darauf achten. Wir brauchen in der Gesamtkalorienzufuhr des Tages vielleicht so 1% oder 2% der Gesamtkalorien sollten mehrfach ungesättigte Fettsäuren sein. Ist natürlich heutzutage anders. Die sind in allem möglichen Zeug drin. Vor allem Omega-6-Fettsäuren sind in allem, was irgendwie aus Pflanzenöl oder mit Pflanzenöl hergestellt wird. Oder zum Beispiel aus Mais-Silage verfüttertem Fleisch ein extrem hoher Anteil von Omega-6-Fettsäuren drin ist. So, dass wir vergleichsweise viel mehr dieser Fettsäuren aufnehmen jetzt und vor allem im sehr anderen Verhältnis als noch vor gar nicht so langer Zeit, noch vor ein paar hundert Jahren. Deshalb erster Ernährungsratschlag ins Thema Fette. Mehrfach ungesättigte Fettsäuren reduzieren und balancieren. Es sollten möglichst nicht mehr als 2% der Gesamtkalorien am Tag sein und die Verteilung sollte deutlich zugunsten von Omega-3-Fettsäuren sein. Das kann man relativ einfach machen, indem man zum Beispiel viel Fisch isst, vor allem fettreicher Fisch, der relativ reich ist in Omega-6-Fettsäuren, indem man auf Pflanzenöl verzichtet und das zum Beispiel durch sowas wie Kokosfett ersetzt. Also Pflanzenkernöl vor allem ist nicht gut, aber sowas wie Kokosfett oder Butter ist ganz prima. Und die anderen Fettsäuren, gesättigte und einfach ungesättigte, sind total einfach, nämlich egal, man kann damit eigentlich nicht überdosieren. Es ist einer der Hauptbestandteile des Körpers, also die Körperzellwände und alles, was irgendwie Sachen transportieren muss, braucht eigentlich Fette in diversen Ausformungen. Der Körper kann Fette wunderbar speichern, entweder in Fettzellen oder eben im Muskelgewebe, was die Hauptspeicherort für Fett ist. Und es ist unglaublich schwer, sich an Fett zu überfressen. Wenn man versucht hat, so ein halben Laib Butter auf einmal zu essen, weiß das, es wird einfach sehr schnell sehr eklig. Also, ja. Deshalb Fett einfach so lange essen, wie man will und irgendwann will man das sowieso nicht mehr, alles ist prima. Protein ist ähnlich. Protein pendelt sich eigentlich ein, wenn man nicht gerade in Extremsituationen ist. Der Körper holt sich, was er braucht, dann kriegt man halt diese Cravings. Ich muss jetzt unbedingt ein Steak essen oder ein Stück Lachs essen oder einen Käse oder einen Joghurt oder irgendwas. Wenn man zufällig auf einer arktischen Station ist und die Versorgungslüge über 6 Monate nicht mehr durchkommen und man sich von mageren Hasen und so ernähren muss, dann kann es zu einer Ammoniakvergiftung kommen, weil Stickstoff und Ammoniak Endprodukte von Proteinmetabolismus sind. Aber das dürfte den meisten Menschen so in Europa oder sagen wir überall außerhalb der Polarregion, die nicht gerade irgendwelche rechtlichen Hungersnöte durchmachen, kein Problem sein. Also auch da kann man eigentlich nicht viel falsch machen, Protein auch nach Gusto, aber es gibt einige Indizien dafür, dass Proteinreduktion auf lange Sicht ganz hilfreich ist. Es gibt da verschiedene Theorien zu. Eine der vorherrschen ist, dass der Körper dann anfängt, quasi altes Protein, was sich so ablagert, alte Aminosäuren wieder selbst zu verwerten. Das Stichwort da ist Autophagie. Und die werden in Verbindung gebracht mit diversen Alterskrankheiten, Alterserscheinungen. Und natürlich gut, wenn die wegkommen. Das andere Stichwort ist Methionin. Das kann man sich einfach irgendwann mal googeln. Die Slides sind auch online. Da gibt es auch ein paar Papers zu. Es ist noch nicht so richtig bewiesen, aber es ist auch nicht schädlich. Einfach ein bisschen weniger Protein, als man vielleicht zu brauchen glaubt, zu sich zu nehmen, um einfach länger und besser zu leben. Jetzt das große Thema sind die Kohlenhydrate, die auch, habe ich den Eindruck, so ein bisschen außerhalb des Mainstreams gerade, aber sehr prominent featuren immer wieder. Es gibt diverse Low-Carb-Diäten und No-Carb-Diäten und Slow-Carb-Diäten, die gerade so ein bisschen der letzte Schrei sind. Es gibt Kohlenhydraten auch wieder verschiedene Arten. Es gibt die ganz einfachen Zucker, das ist eben so Tafelzucker, was man kennt, Glucose, Fructose und Co. Es gibt die komplexen Dinge wie Stärke und es gibt halt Ballaststoffe, die sind dann so komplex, dass der Körper gar nichts damit anfangen kann eigentlich. Bei den einfachen Zuckern gibt es eine ganz klare Trennung, nämlich die sehr einfachen Zucker wie Glucose und Galactose, also Milchzucker und der ganz normale Zucker, den man so kennt, ist okay. Und sowas wie Fructose ist total nicht okay, weil Fructose extrem reaktiv ist und im Körper möglichst mit allen möglichen Dingen irgendwelche neuen Verbindungen eingehen will. Das glückiert dann Proteine völlig für sich hin. Und entsprechend hat der Körper da auch eine Vorrichtung für gefunden. Fructose wird nämlich möglichst schnell aus dem Verdauungssystem rausgezogen zur Leber, wo sie dann schnell unschädlich gemacht wird. Problem dabei ist, dass das Leber so ein bisschen abnutzt und dass die Leber dann auch nicht wirklich für andere Dinge zu haben ist, wie Alkoholabbau oder andere wichtige Dinge herzustellen. Deshalb ist Fructose einfach nicht so super. Glucose hingegen, heißt es immer, ist nötig. Alle Zellen irgendwie Glucose brauchen oder verbrennen können und manche sogar nur Glucose verbrennen können. Ja, ist nicht so ganz richtig. Also eigentlich so gut wie alle Zellen bevorzugen die Fettverbrennung. Auch fast alle Zellen können Fett verbrennen. Die einzigen Ausnahmen sind rote Blutkörperchen, weil sie keine Mitochondrien haben. Nervenzellen wollen nicht unbedingt Fett verbrennen, denen ist es aber auch nicht so wichtig. Und dann gibt es noch solche Zellen wie Tumorzellen, die nur Glucose verarbeiten können, die man aber vielleicht nicht unbedingt füttern möchte. Das heißt, auch hier gilt die Weisheit von Paracelsus, dass ein bisschen Glucose sicherlich gut ist, aber zu viel kann sehr, sehr schlecht sein. Wir brauchen tatsächlich Glucose für diverse Dinge im Körper, also Tränenflüssigkeit, Speichel, es gibt eine Art Schmiermittel für Gelenke, das unter anderem aus Glykoproteinen besteht. Und jedes bisschen Glucose, das ich mit der Nahrung halt aufnehme, spare ich meinem Körper irgendwie herzustellen. Das heißt, so ein bisschen sollte man einfach mal machen, weil wir einfach vom Körper her nicht in der Lage sind, besonders viel herzustellen. Wir haben eben eine relativ kleine Leber im Vergleich zu anderen Tieren. Aber zu viel Glucose ist richtig, richtig schrecklich. Das führt nämlich einmal zu eben erhöhtem Blutzucker, Hyperglykämie. Und Glucose ist auch ein ziemlich starkes Zellgift und will auch alle möglichen Dinge, mit allen möglichen Dingen chemisch reagieren. Und als Reaktion auf hohen Blutzucker schüttet der Körper eben viel Insulin aus. Hyperinsulinämie ist auch nicht super, weil das eigentlich ein ziemlicher hormoneller Hammer ist, der ganz viele Auswirkungen auf den Körper hat. Aber erstmal zum Thema Zucker. Zu viel Glucose bildet eben bei Metabolisierung sogenannte freie Radikale. Die waren auch mal in den Nachrichten vor ein paar Jahren. Das sind eigentlich nur Überbleibsel des Metabolismus, die dann wiederum andere Dinge super gerne oxidieren möchten, was in den meisten Fällen nicht so gut ist, weil davon fast alles unbrauchbar wird. Es führt dann darüber auch zu Nervenschäden, es führt zu Organschäden und es glykiert Proteine, die werden dann eben auch unbrauchbar und lagern sich teilweise an. Das wird häufig verantwortlich gemacht mittlerweile für Herzkrankheiten, Herzinfarkte, Schlaganfälle, aber auch Alzheimer vermutet man mittlerweile als eine Form von Diabetes. Dass sich da einfach viele Proteine halt durch Glykation oder Fructation so unbrauchbar verheddern, dass sie im Körper nicht mehr genutzt werden können, aber auch zu groß sind, um wirklich auch nicht abgebaut zu werden und sich dann irgendwie länger zusammenlagern. Außerdem, wie gesagt, Tumorzellen sind Zellen, die nur Glucose metabolisieren können und nicht Fettmetabolismus betreiben können. Und man kann zum Beispiel diverse Hirntumore einfach am Fortschreiten hindern, indem man eine fast komplett kohlenhydratfreie Ernährung umstellt, sodass diese Zellen einfach keine Glukose mehr bekommen. Interessant, wird auch weiter daran geforscht und es scheint vor allem nicht zu schaden. Insulin ähnlich, ein wenig ist nötig einfach, aber zu viel davon verkürzt das Leben. Es befördert die Arterienverkalkung, also es regt die Zellwände quasi dazu an, mehr Kalzium einzulagern, so werden sie weniger flexibel. Es hat Auswirkungen auf die Hirnzellen, also es ist auch ein Signalstoff im Hirn, wird in Verbindung gebracht mit verlangsamtem Lernen und es gibt deutliche Hinweise, dass eine Kalorienreduktion insgesamt das Leben verlängert und es scheint aber so zu sein, dass das vor allem die Kohlenhydratkalorien sind und dass dieser lebensverlängernde Effekt auf die verhinderte Insulinsekretion zurückzuführen ist. Also auch hier, Insulin sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Hat außerdem den Vorteil, wenn man das halbwegs richtig dosiert oder konstant hält, dass man eben nicht den ganzen Tag von einem Zuckerhoch, ich bin jetzt super jittery, zu einem Insulintief, jetzt ist alles abgebaut und ich bin völlig fertig, hin und her kippt. Und Zucker macht außerdem Fett. Denn überschüssige Glucose ist wie gesagt ein Zellgift. Deshalb versucht der Körper, sie auch dann über die Zeit schnell abzubauen. Das geschieht auch durch Insulin getriggert quasi. Das sorgt dafür, dass eben die überschüssige Glucose zu Fettsäuren umgewandelt wird und eingelagert wird in Fettzellen. Das schafft der Körper mit so einer Rate von etwa 20 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Das heißt, wenn man mal so 200 Gramm Carbs zu viel isst, dann ist der Körper 10 Stunden mit viel Insulin damit beschäftigt, das einzulagern und wegzukriegen. Deshalb ist es besser, einfach gleich nicht so viel davon aufzunehmen. Beziehungsweise einfach gleich Fett aufnehmen, das kann man wenigstens gleich verarbeiten und muss nicht Insulin dafür ausschütten. Ja, und dann bleibt von diesem ganzen Zuckerkram noch die Ballaststoffe übrig und Fiber ist so total unnötig eigentlich, wir können damit nicht viel anfangen. Die Ballaststoffe, die halt sowieso dabei sind in unserer Nahrung, die reichen völlig aus, wir müssen da nicht irgendwie zusetzen, wir müssen nicht extra Vollkornkram essen oder morgens dann Fiber-Bran-Müsli. Gerade Getreidefasern können auch nicht nur dadurch, dass sie halt Getreide sind, sondern auch dadurch, wie die Fasern aussehen, teilweise den Darm beschädigen. Es gibt einfach keinen guten Grund für Menschen, Ballaststoffe groß zuzusetzen oder zu sich zu nehmen. Also don't go out of your way for fiber. Gut, aber das alles zusammengezogen und die ganzen schönen Papers gelesen und wir folgern, dass wir mit so knapp 400 Kalorien Kohlenhydrate, also Kalorien im Sinne von Kilokalorien natürlich, aber ich muss das hier abkürzen, bevor mich einer darauf hinweist, 400 Gramm Kohlenhydrate, 400 Kalorien Kohlenhydrate auf und zu uns nehmen, um halt die Glukosebedarf zu decken, sowohl des Hirns als auch der Nervenzellen, als auch für eben die diversen schleimigen Dinge, die wir so herstellen müssen im Körper. Dann etwa 200 bis 300 Kalorien Protein dazu zu packen. Und dann müssen wir eigentlich nur darauf achten, dass wir ungefähr das richtige Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren kriegen. Und den Rest können wir einfach dann Butter essen, bis uns schlecht wird. Nein. Bisschen vereinfacht, aber was soll man jetzt essen, Murphy? Das werde ich immer wieder gefragt, das kann ich dann noch essen. Das ist eigentlich recht einfach. Eier, Rind, Lamm, Lachs, Innereien, anderes Fleisch, Butter, Suppen, Brühen. Das meiste davon sind einfach Quellen von viel Fett. Und gerade Rind, Lamm und Lachs sind eben auch vergleichsweise hoch in Omega-3-Fettsäuren. Innereien sind in Europa oder in Deutschland eigentlich ziemlich verpönt, völlig zu Unrecht. Teilweise, weil sie eben sehr fettiges Gewebe sind, zum Beispiel was das Hirn angeht. Oder weil sie sehr viele Mineralstoffe enthalten, Kupfer und Eisen, zum Beispiel in Leber oder in Nieren. Es finden tatsächlich viele eklig, aber ich empfehle so mit einer Leber anzufangen. Die kann man sich auch schön kleinschneiden oder wolfen. Das ist nichts unterscheidend von einem guten Hackfleisch oder so. Schmeckt sehr interessant und man kann viel damit anstellen. Man kann aber auch, wie gesagt, einfach Butter essen. Man kann sich mit Kokosfett prima behelfen. Das kann man überall dazu tun. Das schmeckt auch lecker. Das ist eben auch fast vollständig gesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren. Also es ist relativ einfach. Suppen und Brühen, wenn man die mit Knochen macht, hat man schön viele Mineralstoffe drin. Und die halten sich total super. Die kann man irgendwie einmal die Woche ansetzen, so einen großen Kessel, und kann davon tagelang zehren. Muss man auch nicht jeden Tag viel Zeit ins Kochen investieren. Wenn man jetzt nicht so sehr mit Fleisch- und Tierprodukten hat, dann kann man eben sich auf Reis und Süßkartoffeln, Kartoffeln, Joghurt, Sauerkraut, Tomaten, Kräuter und Gewürze und so zurückziehen. Reis und Süßkartoffeln und Kartoffeln sind eben Quellen von eher komplexen Kohlenhydraten, die relativ langsam verarbeitet werden. Als solches besser als zum Beispiel als Zucker zu essen oder Mate zu trinken, die fast nur aus Zucker besteht. Joghurt und Sauerkraut sind fermentiert. Das ist nicht nur für die Darmflora ganz praktisch, sondern ja, es ist insgesamt ganz praktisch. Tomaten sind lecker, Tomaten enthalten auch ein bisschen Kohlenhydrate, aber sind vor allem zu allem passend. Kräuter und Gewürze kann man nicht viel falsch machen, die sind eh nährwerttechnisch quasi irrelevant, aber sind auch lecker. Und was man ein bisschen reduzieren sollte oder weglassen sollte, sind eben Früchte, Beeren und sonstiger Süßkram. Bei Nüssen und Milchprodukten sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein. Früchte und Beeren natürlich, weil sie vor allem Fructose enthalten. Fructose nicht gut. Süßkram, weil es meistens mit viel Zucker und oder Glucose, Fructose-Sirup oder klar nur Fructose angereichert ist. Also auch nicht so super. Nüsse sind so ein bisschen so ein Ding, weil sie vor allem Fett liefern, teilweise auch Protein liefern. Das kommt aber sehr auf die Nüsse an. Manche Nüsse sind gar keine Nüsse. Kann man eigentlich machen. Und sich an Nüssen zu überfressen ist auch nicht besonders einfach. Und Milchprodukte enthalten halt Laktose, sind aber sonst ziemlich super. Also wer das verträgt und irgendwie ökologisch mit sich vereinbaren kann, dass dafür irgendwelche Kühe schwanger sein müssen, kann gerne so viel Milch trinken, wie sie er oder sie möchte. Milch ist eigentlich nur gute Fette und Wasser, von daher Party on. Ganz weglassen würde ich aber pflanzliche Fette und Öle, also besonders eben Pflanzenkernfette, Rapsöl und Sonnenblumenöl und Co. Stattdessen lieber mal Olivenöl nehmen oder eben Butter oder Rindertalg oder Kokosfett. Damit kann man auch prima alle möglichen Sachen backen oder kochen. Getreide weglassen, aus Gründen, die ich gleich noch näher ausführen werde. Zucker sowieso, weil Zuckerzusatz eigentlich unnötig ist. Ich meine, natürlich kann man sich mal so einen schönen Kuchen kaufen, aber das sollte vielleicht nicht morgens, mittags und abends die ganze Zeit sein. Und gerade hier ist es schwierig in Deutschland, im Land der Bäckereien, wo es einfach an allen Ecken Kohlenhydrate bis zum Erbrechen gibt. Muss man sich ein bisschen was raussuchen, was vielleicht nicht so schlimm ist. Und Hülsenfrüchte, wenn man andere Proteinquellen hat, sollte man auf Hülsenfrüchte verzichten, nach Möglichkeit, weil sie doch diverse Pflanzentoxine enthalten und Phytine. In normalen Mengen nicht so groß schrecklich, aber wenn man sehr viel davon isst, hemmen sie halt auch die Aufnahme von anderen Nährstoffen. Gut, so als, also falls ihr noch nicht gemerkt, diese blauen Slides immer so, hey, das ist jetzt so ein bisschen Fazit, das kann man sich dann merken, wenn man diese Slides einfach nur durchschaut und wenn man blau stehen bleibt, hat man eigentlich alles Wichtige mitgenommen. Kurzer Exkurs zum Getreide. Mit Getreide meine ich alles sogenanntes echtes Getreide. Also das ist von Weizen, Dinkel, eigentlich alles, was man so kennt. Außer Reis und Mais und Hirse. Die enthalten nämlich alle Gluten. Und Gluten kennt man vielleicht, so wenn man jemanden kennt, der Zöliakie hat, dann weiß man, dass der das nicht essen darf. Was man vielleicht nicht weiß, ist, dass Gluten auch bei anderen Menschen durchaus zu eher blöden Symptomen führen kann. Und da ist eigentlich von Allergien bis Krebs alles Mögliche dabei. Das Ding ist, dass Gluten diverse Weizenproteine sind oder aus diversen Weizenproteinen besteht, die offenbar dafür gedacht sind, eben nicht von Säugetieren aufgenommen zu werden, beziehungsweise denen aktiv zu schaden. Dass eben nicht die Weizenkörner gegessen werden und verdaut werden, sondern dass die möglichst unbeschädigt durchgereicht werden und alles, was dann eben diese Körner irgendwie nutzt, wird biologisch daran zu hindern versucht. Diese Weizenproteine sind zum einen körpereigenen Proteinen recht ähnlich und kommen eben mit diversen anderen Pflanzeninhaltsstoffen, die dann zum Beispiel die Darmwand durchlässig machen, sodass diese Weizenproteine wiederum in die Blutbahn gelangen können oder eben den Darmreizen dazu führen, dass die Darmzotten sich glätten, dass die Darmschleimhaut abgestoßen wird und dadurch andere Nährstoffe schlechter aufgenommen werden. Wenn sie ins Blut kommen, führen sie zu Entzündungsreaktionen. Wenn sie entsprechend ins Blut kommen und sich mit körpereigenen Zellen an körpereigene Zellen binden, dann führen sie zu Autoimmunreaktionen, die teilweise halt auf den Darmbereich beschränkt sein können oder eben bei Zöliakie wirklich den kompletten Körper betreffen. Insgesamt ist Gluten eine Sache, die man wirklich, wirklich, wirklich weglassen sollte. Die meisten Menschen sind nämlich sensitiv darauf, auch wenn sie es vielleicht nicht merken. Das kann sich dann eben in allen möglichen von Kopfschmerzen bis Durchfall oder auch nur Blähungen äußern und dass man vielleicht denkt, dass es jetzt an Gluten lag oder liegt. So, jetzt habe ich diese ganzen Dinge hier irgendwie über Jahre gelesen und ganz viele Papers zusammengesucht und am Ende bleibt für mich so ein bisschen die Frage, warum ist Ernährungsforschung überhaupt so unglaublich kaputt? Dass da dauernd irgendwas rausfällt und niemand irgendwas belegen möchte und dass es nicht eine irgendwie vereinheitliche Theorie gibt, die man sagt, so das und das solltet ihr essen. Und das hat mehrere Ursachen. Natürlich eine, wie immer, zu wenig Kommunikation. Dieses Feld ist einfach unglaublich weitläufig. Also es gibt nicht die Ernährungsforschung an sich, sondern es ist aufgeteilt in ganz viele Felder. Das schließt die Diabetesforschung ein, das schließt die Endokrinologie ein, das sich mit den Hormonen beschäftigt. Das sind irgendwie 7 bis 8 Felder, die peripher damit zu tun haben, nur damit zu tun haben, die reden aber kaum miteinander. Weil natürlich jede dieser Felder wieder ihre 4 bis 40 Publikationen hat, wo alle drin veröffentlichen wollen und einfach niemand diese Dinge alle lesen und auswerten kann. Und es dafür auch keine großen Interessenten gibt. Also es gibt niemand, der das groß fördert. Also zu viele Papers, zu viele Publikationen und nichts, dass da mal drüber eine Meta-Analyse fährt. Und natürlich, wie bei fast allem, Incentives. Gerade im amerikanischen Wissenschaftsbetrieb, aber auch im europäischen, strebt man einfach von einem Grant zum nächsten, weil man sich das sonst gar nicht leisten könnte, weiter zu forschen. Und diese Grants werden mittlerweile häufig einfach von auch Firmen oder Firmenablegern vergeben, die natürlich alle ihre eigenen Interessen durchsetzen wollen. Oder natürlich ein gesteigertes Interesse daran haben, Dinge zu veröffentlichen, die zufällig zu ihren Interessen passen. Das hat vor allem in den USA vor so 40, 50 Jahren ziemlich reingehauen, als dort die Cholesterinhypothese aufkam. Das lief nämlich etwa so ab, dass ein Arzt meinte, naja, ich habe da bei der Atherosklerose mal das analysiert und das waren Ablagerungen, die vor allem aus Cholesterin bestehen. Also ist Cholesterin wohl schlecht. Und statt das dann einfach mal nachzuprüfen, was wäre ja voll aufwendig gewesen, meinte man dann, okay, wenn es wirklich so wäre, dann wäre es unverantwortlich, die Menschen so weiter essen zu lassen wie bisher. Also müsst ihr jetzt alle quasi cholesterinarm essen. Und dann stellte man so Hypothesen auf und setzte die einfach durch. Hatte man gerade zufällig Glück, was die Politik anging. Und hatte ja auch so ein paar Interessensgruppen, die zufällig auch Getreide propagieren wollten und so auf ihrer Seite. Und plötzlich war es dann Policy und dann musste man auch nicht mehr nachprüfen, weil es war jetzt sowieso jeder. Hat man quasi eine Langzeitstudie mit der Volksgesundheit angefangen. Es gab dann tatsächlich doch noch so ein paar Studien, die dazu liefen, die aber alle inconclusive waren und nach ein paar Jahren einfach gestoppt wurden, weil sie keine Ergebnisse gebracht haben oder keine, die zu dieser Policy gepasst hätten. Aber derzeit war es eben schon politisch so durchgesetzt und setzte sich dann um den ganzen Erdball einmal so durch. Plötzlich hat ja die Ernährungspyramide, plötzlich soll jeder mehr Getreide essen und soll irgendwie Kohlenhydrate 60% seines Kalorienbedarfs decken. Und plötzlich haben wir überall mehr Zivilisationskrankheiten. Also alles ein bisschen schade, deshalb muss man sich auch da informieren. Und was ganz gut funktioniert generell bei allem, was irgendwie Sozialhacking angeht, ist eben die sokratische Methode anzuwenden, einfach immer zu fragen, warum ist das so? Warum ist das so? Und dann fängt man an mit seiner Müsli-Packung, wo irgendwo draufsteht, okay, wir empfehlen so und so viel Prozent so und so zu essen. Schaut man, okay, wo kommt diese Empfehlung her? Dann schaut man, von wo kommt dieses Paper her und wer hat da dran geschrieben? Und irgendwann landet man halt bei einem Ursprung und dann sieht man, okay, der hat das einfach mal so behauptet, das hat niemand belegt, das wurde zitiert oder der hat das im Auftrag von meinetwegen Kellogg's gemacht oder so und hat dann häufig eine gute Idee, ob diese Dinge irgendwie sinnvoll sind oder glaubhaft sind oder glaubwürdig sind oder nicht. Gut. Und jetzt zu dem spannenden Teil. Und ich habe eben übrigens gelogen, es gibt auch noch eine Chemie-Slide, nämlich Thema Drogen. Also bei allem, was man halt so in unseren Körper reintut, wir haben jetzt irgendwie die Aufputschmittel, mit denen es angefangen hat. Wir haben den ganzen Ernährungskram. Und wir waren auch beim Thema Policy. Und das ist ein prima Übergang, der am Ende zu Drogen führt. Was hier abgebildet ist, ist ein recht verbreitetes Rauschmittel. Es führt dazu, dass Leute ihre Hemmungen verlieren, dass sie laut werden und sozial werden, teilweise sexuell übergriffig werden und so. Ein Rauschmittel mit sehr hohen sozialen Kosten. Allerdings ein legales, nämlich Alkohol. Und das hier ist ein Rauschmittel mit sehr niedrigen, quasi non-existenten sozialen Kosten, nämlich Psilocybin. Also das, was in den Zauberpilzen drin ist. Und wenn man sich dann mal ansieht, dass das eine legal ist und dazu führt, dass halt marodierende Horden von Betrunkenen durch die Städte ziehen und Leute belästigen und Scheiben einwerfen und überhaupt in alle Ecken kotzen und sehr unsympathisch sind. Und andere Dinge, die dafür sorgen, dass Menschen zu Hause sitzen und sagen, oh ja, Mann, die Wände sind voll bunt, die verboten werden, ist man auch wieder bei Policy. Und gerade beim Thema Drogen hat sich da wenigstens was Schönes getan. Nämlich, da gibt es in den letzten 10 Jahren oder so endlich mal Studien, die das halbwegs wissenschaftlich angehen wollen oder rational angehen wollen, die nicht von dem Standpunkt ausgehen, Drogen sind per se böse, weil Menschen damit Spaß haben können ohne Religion. Die allerspannendste ist eigentlich eine von David Nutt, die wurde im Auftrag des britischen Gesundheitssystems durchgeführt. Und die bewertet diverse Drogen nach solchen Sachen wie eben Fremdschädigung, Eigenschädigung, Auswirkungen auf die soziale Gemeinschaft und so. Und wenn man das alles so zusammenzählt, also das ist jetzt eine Kombination aus, wie leicht ist es zu kriegen, wie schlimm schädigt es mich selber und wie schlimm schädigt es irgendwie meine Umgebung, dann stehen da plötzlich so Dinge vorne wie Alkohol, direkt vor Heroin und Crack. Und dann, okay, Und die andere legale Droge ist hinter Kokain zu finden, aber noch vor Speed, ist dann Tabak. Und so am Ende sind dann auch so Sachen, die verboten sind, wie LSD und Ecstasy und Zauberpilze. Und da sieht man, dass eben diese ganze Drogenpolicy auch nicht viel mit Rationalität zu tun hat oder nicht besonders sinnvoll ist. Langsam ändert sich da die Wahrnehmung. Also in den USA gibt es mittlerweile sogar Bestrebungen, Cannabis wirklich mal komplett zu legalisieren und so. Das sind alles ganz schöne Entwicklungen. Bis die Welt quasi da bereit ist, können wir hier nur uns als Vorsatz nehmen, informiert zu konsumieren. Also Drogen sind tatsächlich nicht so schwer zu kriegen, habe ich gehört. Aber wenn man dann irgendwelche nimmt, sollte man schon wissen, welche man nimmt und warum und was sie tun und was man vielleicht nicht kombinieren sollte. Das kann man mittlerweile dankenswerterweise auch Drogenberatungsstellen fragen. Die geben dann lieber gute Infos, als einfach das zu verbieten und dich einfach irgendwelchen Scheiß kombinieren zu lassen. Es gibt aber auch sowas wie Aerovit, die unglaublich viele Daten zu allen möglichen Drogen gesammelt haben und das auch gerne weitergeben. Aber um euch ein bisschen Arbeit zu sparen und das mal extrem zu verkürzen und um weitere Fazit-Slide einbauen zu können, lasst die Finger von Heroin, Crack und Meth. Passt mit Kokain und Tabak auf, weil Kokain schnell psychisch abhängig macht und Tabak auch. Und außerdem stinkt das ganze Rauchen und naja. Passt auf, was ihr zusammennimmt und beachtet bei Psychedelika das Setting. Das sind eigentlich alle wichtigen Drogenratschläge zusammengefasst. Also man möchte vielleicht nicht in diesem Mediapark LSD nehmen oder so, man möchte aber auch nicht, ich überlasse das eurer Fantasie. Gut. Und was bei allen Ratschlägen immer auch ganz wichtig ist, es ist nicht dogmatisch. Also man kann durchaus auch einfach mal ein bisschen Eis essen. Und ein bisschen mehr, man kann auch mal einen Kuchen essen, man muss sich ja jetzt keine Selbstvorwürfe machen, sich selbst hassen, das ist nämlich das Allerabträglichste von allem. Aber wenn man grundsätzlich so in diese Richtung geht, die auf diesen blauen Slides zu sehen war, dann wird man sich nach wenigen Wochen schon besser fühlen, behaupte ich, und lade euch gerne ein, das auszuprobieren. Und damit bin ich durch, ihr könnt noch Fragen stellen, ich kann euch ein paar Bilder zeigen. Also ihr könnt einfach die Fragen reinwerfen, während ich hier so langsam durch die Bilder durchscrolle.
Kurze Anmerkung zu dem Zucker noch.
Ja.
Der Tafelzucker, den ist hier so...
Ah, super, Mikrofone.
Genau. Also kurze Anmerkung zum Zucker. Der gängige Tafelzucker besteht ja aus einem Glucose- und einem Fructose-Molekül, was halt durch die Amylase im Speichel direkt aufgespalten wird. Also bei dem normalen Tafelzucker ist es nicht so, dass man nur Glucose zu sich nimmt, sondern man hat auch immer 50% Fructose dabei, was im Prinzip dann faktisch dasselbe ist wie dieser High-Fructose-Corn-Syrup.
Richtig, also Tafelzucker besteht eben aus Glucose und Fructose, die sind chemisch gebunden. Wenn man ihn so zu sich nimmt, wird es teilweise im Speichel, also vom Speichel schon aufgespalten und kommt dann als Glucose und Fructose einzeln an, das ist nicht so geil. Wenn es in Nahrung sonst so drin ist, dann wird es erst im Magen- oder im Darmbereich aufgespalten. Aber ja, deshalb Zuckerzusatz vermeiden ist nicht das Schlechteste, auf gar keinen Fall.
Im Internet geht ja immer mal wieder dieses Milch ist böse hier drüben.
Wo?
Hier.
Ah, dann.
Im Internet geht ja immer mal wieder dieses Milch ist böse Ding rum, wo es auch irgendwie eine groß ausgearbeitete Webseite zu gibt und Infographics, die so über die Soup rennen und so. Was einerseits dann halt Massentierhaltungsbegründung hat und zum anderen halt, wir sind eigentlich keine Säugetiere, die Laktose verarbeiten sollten. Wie stehst du da so zu?
Massentierhaltung oder industrielle Landwirtschaft sind grundsätzlich verdammenswert, weil sie ganz schreckliche Auswirkungen auf Ökosysteme haben. Wir können sie aber de facto auch noch nicht so gut vermeiden, wie wir wollen. Also es gibt da wieder soziale Auswirkungen. Es kann sich nicht jeder Biofleisch und Biomilch und alles Mögliche kaufen. Wir können noch nicht auf alles verzichten. Gerade zum Thema Milch. Ja, die Milchproduktion ist tatsächlich ethisch bedenklich, weil es müssen eben unglaublich viele Kühe immer wieder schwanger gehalten werden. Die stehen eigentlich nur rum, müssen Antibiotika bekommen und so, es ist nicht so super. Milch als Produkt ist okay. Wir haben uns als Mitteleuropäer daran angepasst und sind laktasepersistent, die meisten, und können einfach weiter Laktose verarbeiten. Insofern ist es dann eben eine gute Quelle von Fett. Aber wer laktoseintolerant ist, sollte Milch einfach weglassen. Das ist auch kein großer Verlust. Also das kann man auch anders reinholen. Eben durch zum Beispiel Butter oder alten Käse, der dann meistens wenig Laktose enthält. Grundsätzlich Milch, wenn möglich, vom lokalen Bauern, wo man wirklich weiß, was mit den Kühen geschieht, die nicht so Massen produzieren. Aber vermeiden oder verringern ist eine gute Sache, ja.
Ja, ich verstehe jetzt mal noch nicht so ganz, warum in der Tabelle Heroin nicht so schlimm dargestellt wurde als Alkohol. Ist damit eingerechnet, dass Alkohol eben legal ist und somit mehr konsumiert wird? Oder?
Ja, da ist die Verfügbarkeit mit eingerechnet und Heroin ist auch deutlich selbstzerstörerischer als Alkohol. Also Alkohol ist eben auch dadurch, dass es legal ist, erstens verfügbarer und zweitens auch sozialer. Also du trinkst es halt oft im sozialen Kontext oder mal zum Essen. Während man Heroin jetzt eher selten so mal zum Anstoßen nimmt oder zum Burger dazu nimmt. Das sind also wirklich dann eher so Drogen, die man nimmt, um sich super toll zu fühlen, um irgendwelche Probleme zu überspielen, was natürlich wieder stärkere Auswirkungen auf dein Leben und auf dein Leben deiner Mitmenschen hat. Also das ist wirklich so ein kombinierter Gefährdungsindex quasi, der sich verschieben würde, wenn andere Dinge legalisiert werden würden. Aber in der Quellstudie ist das alles aufgeschlüsselt, da ist es eben aufgespalten nach Eigenschädigung, Fremdschädigung und sozialen Auswirkungen und so. Und da sieht das Bild eigentlich ähnlich aus. Also Alkohol ist immer noch recht schädlich, einfach durch seine Effekte, sowohl im Körper als auch eben in der Gesellschaft. Und solche Dinge wie Cannabis oder LSD sind quasi unschädlich. Also das Schlimmste an Cannabis ist irgendwie, dass man es halt raucht häufig. Und, naja. Ihr seht, dass da nicht nur Fleisch ist, ja? Noch jemand Fragen? Fragen?
Vielleicht ein bisschen blöd, aber zu Anfang hast du immer gesagt, ja, da hat einer so Behauptungen aufgestellt und dann zack, haben wir es übernommen und alles schön. Machst du jetzt ja auch irgendwie so ein bisschen. Behauptest du, hättest das alles recherchiert? Weiß ja keiner. Ne?
Deshalb habe ich am Ende dieser Slides, die auch online zu finden sind, eine kleine Literaturliste und ein paar Papers verlinkt. Ich wurde, nachdem ich eine ähnliche Session auf der Republika gehalten habe, immer wieder gefragt, ja, mach doch mal konkrete Ratschläge, weil ich das gar nicht alles selber lesen will. Das heißt, wenn ihr so Web of Trust-mäßig mir vertraut, dass ich das gelesen habe, könnt ihr einfach machen, was auf den blauen Slides draufsteht. Ansonsten könnt ihr gerne diese Bücher durchwälzen und diese Papers selber wälzen. Und wenn ihr zu anderen Schlüssen kommt, dann freue ich mich sehr über Feedback, weil ihr sagt, hey, Moment, aber da hast du was ganz falsch verstanden. Esst mehr, keine Ahnung, Tomaten statt Speck. Oh, nein, Speck. Gut. Dann. Das wären nochmal so zwei Linklisten, aber das ist tatsächlich eine. Wie gesagt, die sind online, die Slides sind auf meinem Blog, sind auf der SIGINT-Seite auch verlinkt und sind dort auch klickbar und als PDF runterladbar. Könnt ihr euch selber durchlesen. PDF. Die Bücher sind auch als E-Books verfügbar übrigens. Aber kaufen muss man sie doch noch. Oder ausleihen, wenn man einen US-amerikanischen Kindle besitzt, glaube ich. Also die meisten Bücher sind leider auf Englisch, es gibt da noch nicht viel Deutsches zu. Das kommt auch ganz langsam erst auf. Es gibt so ein paar Bücher, die diese englischen Quellen dann mehr schlecht als recht übersetzen und für 3 € als E-Books verkaufen wieder. Aber dann würde ich, wenn möglich, die Originaldinge lesen. Richtig. Also ich zeige es dir einfach nochmal kurz. Das hier sind so die einfachen Links. Was eine sehr gute Zusammenfassung ist, ist Perfect Health Diet. Die haben quasi das gleiche gemacht, was ich gemacht habe. Die haben nämlich auch alles zusammengesucht und das dann so komprimiert als Empfehlungsbuch rausgegeben, haben aber besser gearbeitet als ich. Ich habe das nämlich gelesen und gespeichert und dann was draus synthetisiert, aber ich habe nicht alles gemerkt, woher ich das gelesen habe. Und sie haben ein irgendwie 1000 Fußnoten starkes Quellenverzeichnis. Dann gibt es von Gary Taubes 2 Bücher, Why We Get Fat und Good Calories, Bad Calories, der eigentlich das Gleiche macht, aber es anders angeht. Also der gibt weniger konkrete Ratschläge, sondern macht mehr so eine Meta-Analyse des wissenschaftlichen Diskurses. Pure White and Deadly geht vor allem um Zucker und diesen Carbohydrate-Craze, der vor allem in den USA halt so prominent ist. Geht auch bis auf die Hintergründe an. Omnivore's Dilemma ist sehr interessant. Das geht einfach durch 4 Mahlzeiten verschiedener Art, also von Herbivoren über Carnivoren und eben auch auf quasi die Reise von Corn-Fed-Beef ein. Und beleuchtet dabei sehr viele Hintergründe mit natürlich auch einem USA-Fokus, aber eben des Ernährungssystems als solches, was auch sehr viel auf Incentives eingeht. Dann The Vegetarian Myth ist so ein bisschen, also ist inhaltlich teilweise sehr gut und teilweise sehr crazy. Das muss man einfach ein bisschen grain of salt lesen. Das gibt auch sehr viel Kritik zu im Netz. Es enthält aber sehr viele gute Anregungen zum Thema Nachhaltigkeit von Nahrungsmittelproduktion als solches, besonders was Massenproduktion angeht. Und endet mit so ein bisschen mit diesem Circle of Life-Gedanken. Das ist klar, man kann sagen, ich bin Vegetarier aus ethischen Gründen, aber im Endeffekt essen halt Bäume auch wieder Knochen. Und kann man genauso gut sagen, okay, wir sind halt Teil dieses Bestandteil, dieses Kreislaufs, und wenn wir da richtig dran teilnehmen, ohne dass wir irgendwie Ökosysteme zerstören, ist es auch okay. Und generell einfach gutes Buch, Predictably Irrational, geht es eben um Biases und warum man vielleicht manche Sachen falsch wahrnimmt und falsche Aktionen darauf basierend trifft. Das ist eigentlich für alles relevant, was mit menschlichem Verhalten zu tun hat, und natürlich auch Ernährung und Ernährungsforschung. Ja, und dann diese anderen Links sind so teilweise Videos von Vorträgen, es sind ein paar gute Artikel. Und gerade was Gluten angeht, ist der Wikipedia-Artikel auch sehr gut, der auch die Hintergründe dazu beleuchtet. Der Artikel zu William Banting ist noch ganz lustig, weil das ist ein Engländer, der vor ein paar hundert Jahren so als einer der ersten wieder Low-Carb-Diäten propagiert hat, weil sein Arzt einfach meinte, essen Sie immer weniger Sachen, die mit Mehl gemacht werden, und er plötzlich ganz viel abnahm und dann einen offenen Brief schrieb, der Open Letter on Corpulence, der dann auch so viral durch die damaligen Netze ging, sodass To Bant immer noch als Abnehmen oder Diät machen benutzt wird im englischsprachigen Raum. Ja. Und diese Papers hier, ich habe mir so ein paar der wichtigsten rausgesucht, aber wie gesagt, Literaturliste von diesem Perfect Health Diet Buch ist viel extensiver und viel besser und besser gepflegt auch und überlappt sich, glaube ich, auch zu fast 100% mit meiner hier. Ich habe mal angefangen, meine Literatur zusammenzusuchen und habe dann irgendwie nach 500 Papers aufgegeben. Es ist einfach sehr, sehr, sehr viel Stoff. Aber ja, End of Show und fast zeitlich vorbei. Danke, danke.